von den drei Stufen. Umgeben von einer Welt, die sich nur physischen Sinnen offenbart, dem Außenkörper nach selbst ein Teil dieser Welt, erschöpft sich dennoch des Menschen Dasein keineswegs in dieser Welt Leben. Tief dringt der forschende Gedanke in das innere Wirken und Weben dieser Welt, aber weit tieferes dieses Wirkens und Webens bleibt ihm unerschlossen. Geheimnisvolle Kräfte schaffen im Innersten dieser Welt Gestaltung, wenige nur erkennbar, aber immer wieder lassen sich Menschen verführen durch den Wahn, diese Kräfte meistern zu können, indes diese Kräfte allein ihren eingewobenen Gesetzen dienstbar sind und jeden früher oder später vernichten müssen, der sich töricht vermisst, sie aus ihrer Bahn lenken zu wollen. Dieses okkulte Reich der Natur, von dem ich hier rede, hat noch keinem, der es betrat, letztlich Gewinn gebracht. Wie eine Fliege im Netze einer Spinne gefangen und ausgesaugt wird, so wird jeder gefangen, umsponnen und ausgesogen. Wagt er sich allzu weit vor in dieses Reich? Und wie ein großes gefangenes Insekt an dem Netz einer Spinne rütteln wird, so auch rüttelt der also Vermessene an dem Gewebe okkulter Kräfte der Natur, und seine Anhänger stehen staunend und sagen, seht doch, wie er die okkulten Kräfte zu bemeistern weiß. Sie ahnen nicht, dass er nur die Fäden bewegt, die ihn gefangen halten, und bald völlig fesseln werden, um ihn zu verderben. Dem Untergang geweiht, verlockt er noch andere auf den Weg der Vernichtung. Nicht in dieser, den Sinnen fassbaren Natur und nicht in den okkulten Kräften, im Innersten dieser Natur aber erschöpft sich das Dasein des Menschen, obwohl er selbst nur als Wirkung jener okkulten Kräfte in Erscheinung treten kann, obwohl er selbst sich darstellt als okkulte Kraft. Zwar ist der Mensch der Erde selbst eine dieser okkulten Kräfte der Natur, aber er ist zugleich noch anderes. Wohl weiß ich zu verstehen, wenn gesagt wird, es gibt nichts Übernatürliches. Auch das Unbegreiflichste, das unseren irdischen Sinnen begegnen kann, ist noch innerhalb der Natur. Und wenn man so die Einheit allen Lebens für eigenes Verstehen und Deuten wahren möchte. Aber mit solchen Worten täuschen wir uns dennoch selbst, denn es gibt wahrlich etwas, das von gänzlich anderer Beschaffenheit ist als alles, was wir gemeinhin und selbst im weitesten Sinne als die Natur betrachten. Es gibt wahrlich etwas, das nicht innerhalb der von uns als gesetzmäßig bedingt erkannten Abläufe des Geschehens liegt, das gänzlich anderen Bedingungen gehorcht als alles, was wir als physische Natur erkennen. Wollen wir dieses so völlig andersartige auch im Sinne der Alltagsrede zur Natur rechnen, so verwirren wir nur in unserer Vorstellung, was in Wirklichkeit klar geschieden ist, trotz der allem übergeordneten Einheit. Begünstigt wird diese Verwirrung durch die Nichterkenntnis der dem allgemeinen Erkenntnisvermögen okkulten, ewigen Urseinskräfte der Natur, die das einzig Wirkliche sind in der äußeren Erscheinungen ewigem Wechsel. Nur sehr wenige auf dieser Erde ahnen, welcher Wirkungen diese Kräfte fähig sind, wie sogar vieles, das man als übernatürlich bezeichnete, klar geprägte Wirkung dieser Kräfte ist. So bleibt es denn wohl begründet, wenn auch geheimnisvollstes Geschehen als noch innerhalb der Natur verankert betrachtet wird, aber es gibt weit über die geheimnisvollsten Vorgänge innerhalb der okkulten physischen Natur hinaus Regionen des Geschehens, die völlig unerkannt bleiben, solange man sie in kontinuierlichem Zusammenhang mit jenen Möglichkeiten des Geschehens glaubt, die uns als naturgesetzlich begründet erscheinen. Zwei Worte stehen mir zur Bezeichnung dieser höheren Regionen zur Wahl: Seele und Geist. In neuerer Zeit gibt es gar viele, die dem Worte Seele höheren Rang anweisen. Aber ich glaube, dass schon die Genesis dieses Wortes innerhalb der deutschen Sprache mir ein Recht geben dürfte, es als Bezeichnung jenes flutenden, lichten Zwischenreiches zu wählen, das zwischen dem, was man die physische Natur zu nennen pflegt, und dem urgründigen, wesenhaften Reiche höchster Kraft und Weisheit, das ich das Reich des Geistes nenne, mitten inne liegt. Das Reich der Seele gleicht einem flutenden Meere geheimnisvoller, vom Reiche des Geistes überstrahlter Kräfte, die alles übersteigen, was in der Region der okkulten Kräfte der physischen Natur zu finden ist, und die durchaus unabhängig von jenen Gesetzen wirken, durch die sich das Wirken der okkulten Kräfte der physischen Natur bestimmt sieht. Auch in dieser Region der Seele ist der Mensch, gleich wie in der physischen Natur, in seinem Eigentum. Auch hier ist er selbst ein Teil des unermesslichen Ganzen, und seine Eigenseele ist ein Komplex aus Myriaden dieser Kräfte des Meeres der Seele. Hier hat er jedoch ein Recht, sich Kräfte untertan zu machen. Hier ist es Gebot für ihn, die Kräfte meistern zu lernen. Zwischenliegend zwischen den Kräften der physischen Natur und denen des reinen Geistes ist das Reich der Seele, beider Influenz erreichbar. Seine Kräfte sind jedoch nicht etwa den Kräften der physischen Natur unterworfen. Beruf des Menschen ist es, sich selbst, soweit er Niederem zugehört, dem Höheren in ihm zu Dienste zu geben. Nur so kann er sich zu ewiger Gestaltung schaffen, als individuelle Wesenheit. darum muß er auch noch über das Reich der Seele hinaus, zu seinem Ursein im Geiste, das er einst verließ, zurückgelangen. Hier erst ist er wirklich in seiner Heimat, und von hier aus erst vermag er es, sich ewig zu erhalten. Hier hat die hohe Gemeinschaft des Geistes, aus der ich rede, ihren Tempel, und von hier aus kommt jedem die Führung, der ernstlich durch sein Tun nach ihr verlangt. Brüder im Geiste sind wir, die seit Urzeittagen aus dem reinen Geiste geboren in der Menschheit wirkten, hier vereinigt in Alleinheit. Aber Bruder im Geiste ward uns allezeit nur der, den wir durch des Urlichtes Wort bereitet fanden, ehe er geboren wurde, so daß wir ihn, war er im irdischen Erlebensvermögen durch uns vollendet, dann in unsere Mitte führen durften. Torheit hat zu allen Zeiten sich vermessen, auf Schleichwegen uns zu erreichen, aber der unübersteigbare Wall ewiger Gesetze des reinen, wesenhaften Geistes lässt keinen, auch nur von Ferne, unseren Tempel schauen, der sich in selbstgefälliger Überheblichkeit etwa berufen glauben sollte, den Weg zum Geiste zu finden, ohne den einzigen Weg zu gehen, den der Geist seit Urzeittagen allen, die ihn suchen, selbst bereitet hat. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. So durfte daher vor Zeiten einer der unseren sprechen, der wahrhaft Weg geworden war. Doch man verstand ihn nicht und machte aus ihm, der Vorstellungswelt seiner Zeit entsprechend, einen menschgewordenen Gott. Er aber war wahrhaft Gottes Sohn, genauso wie seine geistigen Brüder aus dem reinen Geiste geboren, und verhehlte nicht, dass in seines Vaters Hause viele Wohnungen sind. Er wehrte und sprach: Was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Nicht er trägt Schuld, wenn eine Lehre sich um seinen Namen rankt, die alter Götterlehren Frucht, aus ihm, dem Menschengott dieses kleinen Planeten, schuf. Wohl war er strahlender vom Urlicht durchglüht als jener indische Königssohn, den die Welt als Gautama, den Buddha, kennt. Denn in dem Buddha lebte nur ein Mensch, der Licht erlangte, nicht einer, der im Lichte des Geistes geboren war. Nicht selbst zum Wege geworden war dieser Buddha, nicht vom Geiste als Weg bereitet, nur seine unermeßliche Liebe zu aller Kreatur ließ ihn einen Weg ergraben, der zur Erleuchtung zu geistigem Lichte, aber nicht zur wirklichen Wiedererlangung geistiger Gotteinheit führt, wenn dieser Weg auch zuletzt in gewissen Abzweigungen dahin führen kann, aber dann nicht mehr der historisch bekannte Weg des Buddha ist, sondern uralten anderen Wegmarken folgt. Man ist geneigt in unseren Tagen die merklichen Unterschiede zu verwischen, die von der Lehre dieses Weisen scharf die lebendige Geistesmacht des Meisters aus Nazareth trennen. Man wird erst erkennen lernen müssen, wer dieser Meister wirklich war, der von sich sagen durfte, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben sei. Man wird erst verstehen lernen müssen, weshalb er berechtigt war zu sagen, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ich rede jedoch hier von der historisch gegebenen Erscheinung jenes Mannes, von dem die Evangelien künden, nicht von der Gestalt des Kultes, die der Glaube vieler mit ihm identisch glaubt. Ich rede ebenso nur von dem Manne, der als Gautama, der Buddha, die Lande Indiens als Lehrender durchzog. Scharf von diesen menschlichen Persönlichkeiten zu trennen, ist die erhabene, göttliche Wesenheit, die bei den nördlichen Buddhisten als höchster himmlischer Buddha, bei den Christen als Christus im Sinne einer Person in der Gottheit Anbetung und Verehrung findet. Die theologische Vermischung einer menschlichen Erscheinung auf dieser Erde mit der höchsten Selbstdarstellung des ewigen Urlichts, des ewigen Geistes, als individuelle höchste Geisteswesenheit trägt nicht zum wenigsten Schuld daran, dass man weder in Wahrheit erkennt, wer der Meister aus Nazareth war, noch zur hohen Erkenntnis des Logos, des Wortes, das Gott ist, der individualisierten Selbstaussprache des ewigen Urlichtes gelangt. Diese höchste individualisierte Selbstdarstellung des Geistes ist aber der ewige Ausgangspunkt aller geistigen Hierarchien, bis herab zu den wenigen geistig Erwachten dieser Erde, in denen diese Hierarchien ihre letzte Auswirkung finden, die sie sich selbst bereiten, um die Vereinigung des Menschengeistes mit eben diesem ewigen Ausgangspunkt im Bewusstsein des Erdenmenschen wiederherzustellen. Erstes und Letztes ist so in theologischer Lehre vermischt, nur wenigen erkennbar. Auf jener Höhe, zu der Gautama, der Buddha, dringen konnte, hat das Gebet kein logisch erweisbares Recht mehr. Aber es gibt einen weitaus höheren Zustand, den selbst der höchste Aufstieg des Buddha nicht erreichte, der nicht erstiegen, der nur mit Geistesflügeln erflogen werden kann und in diesem Zustand gotteinig im reinen Geiste, wird das Gebet erst wahrhaft Ausdruck innigster Vereinigung des individuellen ewigen Geistesmenschen mit dem Urlicht, aus dem er lebt. Hier erst wird offenbar, was das Wort des Meisters von Nazareth besagen will: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und weiter: Um was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Er aber, der allen, die an ihn glaubten und sein Wort lebten, ewiges Leben verhieß, wusste gar wohl, dass mehr dazu gehöre, als was Natur, was Fleisch und Blut offenbart, um ihn zu verstehen. Er spricht von denen, die draußen sind, die mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Es wird aber alle Zeit solche geben, die draußen sind. Wer noch die okkulten Kräfte innerster physischer Natur zu beherrschen strebt, wer sich als Lehrender gebärdet, ohne zu ahnen, woher ihm seine vermeintliche Weisheit kommt, wer noch im tiefen Dunkel steckt und dennoch anderen als Leuchte gelten möchte, wer seines Denkens Meinung wie ein Götzenbild verehrt, wer jenen einen Weg zum Geiste, der ihm gangbar wäre, nicht betreten mag, dem können wir, so tief wir ihn in seinem Wahn bedauern, nicht des Geistes Hilfe senden. Wer da in blinder Nichterkenntnis glaubt, im Reiche der Seele geborgen zu sein, ohne die Kräfte dieses Reiches wahrhaft zu bemeistern, auch der wird vergeblich nach Geisteshilfe rufen. Erst wer den okkulten Kräften der irdischen Natur sich entwindet, die Kräfte der Seele zu meistern weiß und alsdann höher strebt dem Reiche des reinen Geistes zu, dem gewährt der Geist seine Hilfe, weil sie dann erst aufgenommen werden kann, und nur wem der Geist zu helfen gebietet, dem dürfen wir aus des Geistes Kräften Hilfe bringen. Er wird befreit von allem niederen Herrschaftsverlangen und im reinen Geiste, davon er vor Ewigkeiten ausgegangen, wird er wieder erneut das ihm ehedem eigene Bewusstsein erlangen. Lebendig geworden im reinen Geiste wird er der Liebe leben, wissend, dass nichts Bestand im Geiste hat, das der Liebe unwert ist, nichts, das seinen Hass erregen könnte. Schmähsüchtige Ohnmacht hat schon vor tausenden von Jahren vergeblich versucht, die Gemeinschaft im reinen Geiste, von der meine Worte zeugen, mit giftigem Geifer zu besudeln, aber noch immer fiel solcher ekle Auswurf auf den zurück, der uns zu beschmutzen gedachte. Es leben mit uns im reinen Geiste die ewig Lebenden, denen einst solches blinde, geifernde Wüten galt, aber vergeblich würde man in allen Reichen der kosmischen, physischen Natur, im Reiche der Seele, im Reiche des reinen Geistes auch nur eine letzte Spur ihrer einstigen, unsäglich törichten Widersacher zu finden suchen. Nichts Unreines kann das ewige Leben im reinen Geiste erlangen. Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und alle, die lieb haben und tun die Lüge. Selig aber, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Also steht es geschrieben seit 2 Jahrtausenden, und der das einst schrieb, der wusste wohl, von wannen ihm der Ruf zum Schreiben kam, so daß zu wissen Not tut, daß wenig von dem, was man ihm zuschreibt, wirklich von ihm geschrieben ist. Er sprach wie so mancher andere Berufene von den gleichen Dingen, von denen ich heute in anderen Bildern rede. Die Gemeinschaft des Geistes, die sich ihm offenbarte, hat sich zu jeder Zeit der zeitgerechten Symbole bedient. Verschieden in allen Völkern und Religionen sind die Formen ihrer Offenbarung, aber wer sie auch nur in einer Form erreichte, der hat sicheren Boden unter den Füßen. Er geht den Weg, den der Geist bereitet hat, wie immer er diesen Weg zum Geiste auch benennen mag, sind doch von geistig dazu Berufenen, selbst in den so streng durch den Koran bestimmten Formen des Islam, zu verschiedenen Zeiten immer wieder die innersten Offenbarungen substanziellen ewigen Geistes wahrlich ebenso vernommen worden, wie sie der indische echte Yogi oder der antike Myste im alten Hellas vernahm.